NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages mit diesen Themen in der nächsten halben Stunde. Britisches Nein zu Militärschlägen gegen Syrien. Kommt jetzt ein Alleingang der USA? UN-Chemiewaffeninspektoren in Syrien beenden ihre Arbeit. USA wollen in Kürze Geheimdiensterkenntnisse zu Chemiewaffen vorlegen. Letzte Vorbereitungen für das Fernsehduell zwischen Merkel und Steinbrück. Sonntagabend stellen sich die Kandidaten den Fragen von vier Moderatoren. Und Ärger für DOSB-Präsident Bach. Vor den Wahlen zum Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees werden Geschäftsverbindungen in den arabischen Raum kritisiert. Am Mikrofon ist Bernd Musch-Borowska. US-Präsident Barack Obama steht jetzt in der Syrien-Krise allein auf weiter Flur. Großbritannien jedenfalls, der wichtigste Verbündete der USA, wird sich nicht an einem Militärschlag gegen das Regime Assad beteiligen. Das britische Unterhaus lehnte gestern am späten Abend einen entsprechenden Antrag von Premierminister David Cameron ab. Die Reaktionen darauf sind sehr unterschiedlich. Gabi Biesinger berichtet.
Während das politische Westminster seine Wunden leckt und mit den Konsequenzen aus der Abstimmungsniederlage der Regierung kämpft, sind viele britische Bürger erleichtert, dass sich ihr Land nicht noch einen Militäreinsatz zugemutet hat. Zwei Drittel der Briten waren laut Meinungsumfragen gegen den Einsatz, wie dieser Mann. Das ist gut gelaufen. Die Regierung hat ihre Lektion aus den früheren Fehlschlägen gelernt. Ich finde, wir sollten uns in Syrien nicht einmischen. Insofern haben die Parlamentarier gestern Nacht ihrem Namen als Volksvertreter alle Ehre gemacht, meinen die einen. Auch der gescheiterte Premierminister Cameron wagte sich dann am Mittag aus der Deckung und wollte das gerne so sehen. Er habe es im Hinblick auf das Schicksal seines Vorvorgängers Tony Blair in Sachen Irakkrieg besser machen wollen und seinem Parlament genau zuhören wollen.
I'm determined as a Prime Minister to do things in a different way to the way they've been done in the past, to make sure Parliament is properly consulted. And to listen to the result.
Dann demonstrierte Cameron sofort wieder Zielstrebigkeit in der Sache.
Well, I think it's important we have a robust response.
Angriffe mit Chemiewaffen erfordern eine starke Antwort und wir werden uns auch weiter dafür einsetzen und bei den Vereinten Nationen, bei der EU, NATO, den G20 und den G8-Staaten dafür werben, den Einsatz der Waffen in Syrien zu verurteilen. Und wenn es darum geht, Druck auf das Assad-Regime in Damaskus auszuüben, ist Oppositionsführer David Miliband, der mit dem Schlingerkurs seiner Labour Party Camerons Niederlage eingeleitet hatte, auch wieder an der Seite des Premiers.
We must step up the efforts we make to put the pressure on President Assad.
Während Premierminister Cameron versuchte, mit dem Blick auf das Thema Syrien Entschlossenheit zu demonstrieren und die schwere politische Krise, in die er da geraten ist, zu ignorieren, diskutieren andere darüber, wie angeschlagen der Regierungschef tatsächlich ist. Er kann das politisch überleben, aber seine Autorität wird nie mehr die alte sein, urteilt ein Zeitungskommentator. Ein anderer meint, Cameron könnte sein Amt verspielt haben, indem er sich den Briten als Falke zeigte, wo das Volk eine Taube sehen wollte. Tony Blairs Niedergang als Labour-Premierminister begann, als er sein Land unter zwielichtigen Umständen an der Seite der USA in den Irakkrieg führte. David Camerons Niedergang könnte begonnen haben, als er sein Land falsch einschätzte und meinte, es würde ihm im Fall von Syrien in ähnlicher Weise folgen. Diese Geschichte hat etwas Grundsätzliches geändert, und zwar nicht nur bezogen auf Camerons Amt, meint der politische Chefkorrespondent der BBC, Norman Smith.
Something fundamental has changed, not just for his premiership, but politically.
Es geht hier nicht nur um Camerons Autorität oder seine Regierung, sondern es geht darum, welche Rolle wir in der Welt nun überhaupt noch spielen. Der ehemalige Parteichef der Liberaldemokraten, Paddy Ashton, der in Großbritannien wegen seines Engagements für eine humanitäre Lösung im Balkankrieg geschätzt wird, fasste seinen Standpunkt so zusammen.
Good day for Parliament, probably. Bad day for the government, certainly. Good day for Britain, absolutely not.
Ein guter Tag fürs Parlament? Vielleicht. Ein schlechter Tag für die Regierung? Ganz bestimmt. Ein guter Tag für unser Land? Ganz sicher nicht.
Aus London berichtete Gabi Biesinger. Steht nun ein US-Alleingang bevor? Das Weiße Haus reagierte geradezu trotzig auf das Nein im britischen Parlament zu einem Militärschlag gegen Syrien. Obamas Entscheidung werde von den Interessen der Vereinigten Staaten abhängen, hieß es. Ralf Siener berichtet.
Nach wie vor suchten die USA mit Blick auf Syrien eine internationale Koalition, die gemeinsam handelt, betonte US-Verteidigungsminister Chuck Hagel. Wir sind weiter bemüht, eine internationale Koalition zu finden, die gemeinsam handelt. Doch nach der Absage der britischen Regierung ist Obama entschlossen, notfalls auch im Alleingang zu handeln. Der Countdown in Washington läuft. Außenminister John Kerry, ein entschiedener Befürworter eines Militäreinsatzes gegen Syrien, wird heute Mittag Ortszeit vor die Kameras treten und zur Frage des Militärschlages Stellung nehmen. Denn Syriens Chemiewaffen gefährden nach Einschätzung des US-Präsidenten die Sicherheit der USA. Die nationalen Interessen der USA seien berührt und das müsse aufhören, betont Obama. Doch selbst vielen Demokraten ist nicht klar, warum Syriens Chemiewaffen plötzlich die USA bedrohen. Ich verstehe nicht, warum die syrische Tragödie nationale Interessen der USA berührt, sagt der demokratische Kongressabgeordnete Alan Grayson aus Florida. Es gibt nur einen in den USA, der Interesse an einem Militärschlag gegen Syrien hat, nämlich den militärisch-industriellen Komplex. Nicht nur zahlreiche demokratische und republikanische Kongressabgeordnete sind strikt gegen ein militärisches Eingreifen in Syrien, sondern vor allem die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung. Deshalb wollen die Obama-Regierung und Außenminister John Kerry heute eine Informationsoffensive starten. Der amerikanische und der israelische Geheimdienst haben offenbar Telefongespräche hoher syrischer Offiziere abgehört. Aus diesen Gesprächen gehe zweifelsfrei hervor, dass Assads Militärführung hinter dem Angriffsbefehl stand, behaupten Mitarbeiter der Obama-Administration gegenüber US-Medien. Ein hochrangiger Mitarbeiter der Obama-Regierung behauptete, es gebe ein ganzes Bündel von Beweisen, dass das Regime den Giftgaseinsatz zu verantworten hat, berichtet der Fernsehsender CNN. Nach dem Angriff hätten sich syrische Offiziere zunächst besorgt über die internationalen Reaktionen gezeigt und beschlossen, in naher Zukunft solche Aktionen zu unterlassen. Stattdessen soll das syrische Militär laut Aufzeichnungen amerikanischer Geheimdienste beschlossen haben, die betroffene Gegend verstärkt zu bombardieren, um Spuren zu zerstören. Zahlreiche US-Bürger und Kongressabgeordnete fühlen sich an die Situation vor dem Irakkrieg erinnert, als Obamas Amtsvorgänger George W. Bush sogenannte Geheimdienstbeweise für den Einsatz von Massenvernichtungswaffen präsentierte. Nein, die Situation sei grundverschieden, betont der Sprecher des amerikanischen Präsidenten. In Syrien seien Chemiewaffen eingesetzt worden. Daran gäbe es keinen Zweifel. Und es gäbe noch andere Unterschiede, betonte Obamas Sprecher Josh Earnest. Im Irak sei es um den Sturz von Saddam Hussein gegangen. Während es Obama in Syrien nicht um einen durch das US-Militär erzwungenen Regimewechsel gehe, sondern um gezielte und befristete Militärschläge, die Assad von weiterem Giftgaseinsatz abhalten sollten. Doch nach Informationen der Washington Post befürchten führende US-Militärs, dass Assad nach der Devise jetzt erst recht mit weiteren C-Waffeneinsätzen antworten könnte. Außerdem seien die möglichen Nebenwirkungen eines US-Militärschlages für die syrischen Nachbarn Israel, Jordanien und die Türkei völlig unberechenbar, zitiert die Washington Post amerikanische Militärs. Und der demokratische Kongressabgeordnete Alan Grayson fragt ratlos:
Ich weiß nicht, wie wir Amerikaner dazu kommen, jedes Mal zu bombardieren, wenn wir etwas Böses in der Welt sehen.
Ralf Siener berichtete. Die Bundesregierung lehnt eine deutsche Beteiligung an einem Militärschlag gegen Syrien klar ab. Das werde gar nicht in Betracht gezogen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert heute in Berlin. Thorsten Huhn berichtet.
Die Bundesregierung hofft weiter darauf, dass Russland im UN-Sicherheitsrat einlenkt und damit ein abgestimmtes Vorgehen gegen das syrische Regime ermöglicht. Regierungssprecher Seibert sagte in der Bundespressekonferenz:
Wir hoffen, dass das Gremium nun auch seiner Verantwortung gerecht werden wird. Wir hoffen, dass niemand im UN-Sicherheitsrat die Augen verschließt vor einem solchen Verbrechen.
Der Chemiewaffeneinsatz in Syrien dürfe nicht ohne Konsequenzen bleiben. Deshalb müsse sich der Sicherheitsrat auf eine Reaktion einigen. Deswegen habe die Bundeskanzlerin in den letzten Tagen auch in engem Kontakt zu zahlreichen Partnern gestanden, sagte Seibert.
Die Konzentration liegt derzeit auf dem Prozess in den Vereinten Nationen. Sie wissen, dass heute die Inspektionsmission der UNO in Syrien endet. Morgen werden die Inspekteure abreisen. Wir erwarten, dass der Bericht, der dann hoffentlich bald dem Sicherheitsrat zugeleitet wird, noch klarer Auskunft geben wird über die Art und Weise dieses Verbrechens.
Nachdem Außenminister Westerwelle in einem Zeitungsinterview erklärt hatte, dass sich Deutschland nicht an einer militärischen Aktion gegen Syrien beteiligen werde, betonte auch der Regierungssprecher, dass es derartige Überlegungen nie gegeben habe.
Es hat bei uns keine Anfragen nach militärischem Engagement gegeben. Es ist auch nie ein militärisches Engagement Deutschlands in Betracht gezogen worden von der Bundesregierung. Sie wissen, Verfassung und Rechtsprechung setzen dem in Deutschland enge Grenzen.
Die Entscheidung des britischen Parlaments gegen einen Militäreinsatz wollte der Regierungssprecher nicht kommentieren. Aber man kann davon ausgehen, dass die Bundesregierung nicht unglücklich ist über die neue britische Haltung. Auch die Opposition lehnt einen Militäreinsatz weiter ab. SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück sieht Chancen für weitere Verhandlungen.
Wir haben jetzt eine Entwicklung, wo im Gegensatz zu den ersten Tagen dieser Woche das Nachdenken doch stärker eingesetzt hat und man der Linie, die die SPD sehr früh vertreten hat, auch in Deutschland, wie ich glaube, stärker folgt. Darüber freuen wir uns.
Konkret schlug Steinbrück vor, dass sich auf der G20-Konferenz Ende nächster Woche in St. Petersburg US-Präsident Obama mit dem russischen Präsidenten Putin, dem UN-Generalsekretär und dem Präsidenten der Arabischen Liga trifft und nach einer gemeinsamen Lösung für Syrien sucht. Erster Schritt wäre, eine Waffenruhe zu verkünden.
Und diese Herren sollten gebeten werden, kurzfristig, aber auch mittelfristig auf internationalem Wege über Verhandlungen zu vermeiden, dass eine militärische Spirale in Gang gesetzt wird, die ja die Menschen in Syrien auch nicht schützen kann.
Auch der grüne Spitzenkandidat Trittin setzt auf weitere Verhandlungen im Rahmen des UN-Sicherheitsrates. Doch räumt er ein.
Aber es bleibt am Ende wahr, ohne dass sich die Kriegs- und Konfliktparteien in Syrien auf eine politische Lösung einigen. Ohne dies wird dieser Krieg nicht zu Ende zu bringen sein.
Wenn Russland nicht in irgendeiner Form einlenkt, dann dürfte eine Verhandlungslösung kaum zu erreichen sein. Und so könnten die USA dann doch allein einen Militärschlag gegen Syrien führen. Dabei könnten die Franzosen an der Seite der Amerikaner stehen. Präsident Hollande schloss einen solchen Schritt nicht aus.
Thorsten Huhn berichtete. Die syrische Opposition hat enttäuscht auf die britische Ablehnung eines Militäreinsatzes in Syrien reagiert. Die Entscheidung in London könne den syrischen Präsidenten Assad ermutigen, erneut Chemiewaffen einzusetzen, und zwar in viel größerem Umfang, hieß es. Unterdessen beendeten die UN-CHIM Chemiewaffeninspektoren in Syrien ihre Arbeit. Carsten Fick berichtet.
Die Mission ist abgeschlossen, die UN-Experten haben ihre Arbeit erledigt. Die Blut- und Bodenproben werden nun in verschiedenen Labors analysiert und die Mitarbeiter verlassen spätestens morgen das Land. Ein erster vorläufiger Bericht soll bereits umgehend nach der Abreise vorliegen. Enttäuscht zeigt sich die syrische Opposition vom Rückzug Großbritanniens. Khaled Saleh ist Sprecher der syrischen Nationalen Koalition. Na klar sind wir enttäuscht. Sie sind nicht dabei, wenn es darum geht, Assad davon abzuhalten, chemische Waffen gegen Kinder in Syrien einzusetzen. Ich habe die Debatte sehr genau verfolgt. Es ging ja mehr um den Irak 2003 als um Syrien 2013. Aber das Assad-Regime wird das genau mitbekommen haben und weiter Giftgas gegen unschuldige Zivilisten einsetzen. Auch wenn die Koalition derer, die sich an einem Militärschlag gegen Syrien beteiligen wollen, offensichtlich bröckelt, noch geht die Opposition davon aus, dass es zu einem Angriff kommen wird. Ein Angriff, den zumindest Khaled Saleh begrüßen würde. Die letzten Tage haben wir von einer Koalition von über 30 Staaten gehört, die ernsthaft erwogen haben, Assad zu stoppen, dass er keine chemischen Waffen mehr einsetzt. Und wir hoffen auch, dass das genauso weitergeht. Während die verschiedenen Oppositionsgruppen also noch auf einen Militärschlag hoffen und ein baldiges Ende der Assad-Ära herbeisehnen, klingt es im syrischen Staatsfernsehen gänzlich anders. Topmeldung auch hier, die Entscheidung in Großbritannien. Sie wird von einer Sprecherin ohne jede Bewertung kühl vorgetragen.
Das britische Unterhaus hat einen Antrag des Premiers Cameron zurückgewiesen, an einem Militärschlag teilzunehmen. Und Cameron hat sich verpflichtet, diesen Willen der Abgeordneten zu respektieren. Großbritannien wird sich also nicht an einem Militärschlag beteiligen. Eine Meldung, die auch auf den Straßen in Damaskus angekommen ist. In den Cafés sitzen junge Syrer und informieren sich im Internet. Sie haben doch gar keinen Mut, uns anzugreifen, so dieser junge Mann. Und auch wenn sie es wagen würden, wir haben unsere Armee und wir sind auf alles gefasst. Und diese Frau ergänzt, jeder, der Angst hat, der soll doch nach Saudi-Arabien reisen oder nach Katar oder sonst wohin. Da ist man vielleicht sicher. Wir sagen, der Hund beißt sich nicht in den Schwanz. Wir haben keine Angst. Wie gesagt, ausgewählte Aussagen gezeigt im syrischen Staatsfernsehen. Klar, dass da auch deutliche Töne nicht fehlen dürfen. Für jede Rakete auf Syrien schießen wir 10 oder 20 zurück, so dieser junge Mann, Richtung Tel Aviv. Wenn sie Syrien abbrennen, dann wird auch Tel Aviv brennen. Zahn um Zahn. Wenn sie den Krieg wollen, gut, dann bekommen sie ihn. Drohungen und Gegendrohungen. Es gibt aber auch Menschen in Syrien, die haben schlicht und einfach Angst. Millionen sind mittlerweile auf der Flucht. Die allerdings werden im syrischen Staatsfernsehen nicht gezeigt.
Carsten Fick berichtete. Das Nein der Briten zu einem Militärschlag gegen das Regime von Assad hat die Lage komplett verändert. Der Kommentar dazu von Jens-Peter Marquardt.
Ein junger konservativer Abgeordneter hat einmal gesagt, Außenpolitik macht man am besten mit Bescheidenheit und Geduld. Dieser junge Abgeordnete war David Cameron, damals noch in der Opposition, das ist 7 Jahre her. Hätte er sich doch jetzt an seine damaligen Worte erinnert, dann wären ihm diese Niederlage und diese Demütigung wohl erspart geblieben. Denn Cameron war in den vergangenen Tagen weder bescheiden noch geduldig. Er hat sich von einer ehrlich empfundenen Empörung über die grausame Chemiewaffenattacke in Syrien leiten lassen und dabei versäumt, eine überzeugende Strategie zu entwickeln. Cameron hat den zunächst zögernden amerikanischen Präsidenten zu einer schnellen militärischen Strafaktion gedrängt. Jetzt muss er ihn im Stich lassen. Das ist eine schwere Belastung der Beziehung zu den Vereinigten Staaten, auf die sich die Briten immer so viel zugute gehalten haben. In der Empörung über die Chemiewaffenattacke und in der Entschlossenheit, Assad zu bestrafen, hat Cameron alle Warnsignale im eigenen Land übersehen. Kaum aus dem Urlaub zurück, holte Cameron das Parlament zu einer Sondersitzung zusammen und ließ die Abgeordneten über seine Pläne abstimmen. Er hat sich zu wenig Zeit genommen, um die Zweifel in den eigenen Reihen zu registrieren und mit den skeptischen Abgeordneten zu reden. Der Premier stürmte zusammen mit seinem Außenminister los und stürzte. Außenpolitik mit Bescheidenheit und Geduld, Camerons Strategie war genau das Gegenteil. Er hatte seine Sache schlecht vorbereitet. Er gab in der Debatte zu, es gebe keinen hundertprozentigen Beweis dafür, dass wirklich Assad den Chemiewaffenanschlag verübt habe. Die dürftigen Unterlagen der Geheimdienste, die er den Abgeordneten zukommen ließ, sprachen unter Berufung auf YouTube-Videos lediglich davon, dass Assad höchstwahrscheinlich der Verantwortliche sei. Das reichte den Abgeordneten nicht und das hätte Cameron wissen müssen. Denn das Trauma des Irakkriegs sitzt bei vielen Briten immer noch tief. Damals war das britische Parlament mit gefälschten Beweisen über Saddam Husseins angebliche Massenvernichtungswaffen getäuscht worden. Großbritannien geriet so vor 10 Jahren in einen blutigen Krieg mit großen Opfern für die britischen Streitkräfte. Daran haben gestern in der Unterhausdebatte viele Abgeordnete erinnert. Nur Cameron war offenbar so empört, dass er diesen langen Schatten des Irakkriegs nicht mehr richtig wahrgenommen hat. Er hatte keine überzeugende Antwort darauf, wie er diesmal verhindern will, dass das Land erneut in einen Krieg hineingezogen wird und nicht wieder herauskommt. Cameron konnte auch nicht überzeugend darstellen, wie eine begrenzte Strafaktion gegen Assad aussehen soll und ob man damit den syrischen Diktator wirklich beeindrucken kann. Statt Bescheidenheit und Geduld, Hast und Überheblichkeit. So schlitterte Cameron in diese historische Niederlage hinein. Er hat damit nicht nur sich selbst beschädigt, sondern auch das besondere Verhältnis zu den Vereinigten Staaten ruiniert und Großbritannien zu einem Nebendarsteller in der Weltpolitik gemacht.
Jens-Peter Marquardt kommentierte. In Ägypten haben die Anhänger des gestürzten Präsidenten Morsi heute wieder zu einer Demonstration aufgerufen. Dabei kam es erneut zu gewalttätigen Auseinandersetzungen und erneut gab es Tote und Verletzte. Hans-Michael Ehl berichtet.
Vereinzelt kam es bei den landesweiten kleineren Protesten zu Gewalt zwischen Gegnern und Unterstützern des abgesetzten Präsidenten Mohamed Morsi. In Tanta im Nildelta sollen Morsi-Anhänger Polizisten angegriffen haben, die die beiden Gruppen voneinander trennen wollten, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur MENA. In Alexandria, der zweitgrößten Stadt des Landes, seien bei Ausschreitungen Dutzende gewaltbereite Demonstranten festgenommen worden. Die islamistische sogenannte Allianz gegen den Militärputsch hatte landesweit zu Demonstrationen und zu Aktionen des zivilen Ungehorsams aufgerufen. Nach der Festnahme von Führungsmitgliedern der Muslimbruderschaft waren schon am vergangenen Freitag nur einige tausende Menschen dem Demonstrationsaufruf gefolgt. Viele befürchten ein hartes Durchgreifen der Sicherheitskräfte gegen Morsi-Anhänger. Der ägyptische Innenminister Mohamed Ibrahim hatte die Sicherheitskräfte gestern aufgerufen, entschieden gegen gewalttätige Proteste vorzugehen. Angriffe auf Sicherheitskräfte und Einrichtungen des Staates dürften unter keinen Umständen geduldet werden. Bei der Räumung von zwei Protestlagern der Morsi-Unterstützer waren Mitte August hunderte Menschen getötet worden.
Hans-Michael Ehl berichtete. Das einzige Fernsehduell zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihrem Herausforderer Per Steinbrück rückt näher. An diesem Sonntag nach der Tagesschau um 20.15 Uhr wollen Merkel und Steinbrück vier Fernsehmoderatoren Rede und Antwort stehen. Die Fragen stellen Anne Will von der ARD, der ProSieben-Entertainer Stefan Raab, RTL-Moderator Peter Klöppel und für das ZDF Maybrit Illner.
Es wird ein Höhepunkt dieses Wahlkampfes sein. Wenn es der Höhepunkt des Wahlkampfes ist, dann sagt es natürlich auch was über den Wahlkampf, den wir erlebt haben im Jahre 2013. Aber das wird man hinterher sicherlich viel besser ermessen können.
Für ZDF-Moderatorin Maybrit Illner ist die Sache klar. Millionen Menschen werden vor dem Fernseher sitzen, wenn Angela Merkel und Peer Steinbrück sich von vier Moderatoren befragen lassen. Und das Schlimmste wäre, wenn am Ende der Zuschauer gelangweilt ist und immer noch nicht weiß, was er eigentlich von den beiden halten soll. Müssen also die Moderatoren für Stimmung sorgen? Naja, meint ARD-Moderatorin Anne Will, im Mittelpunkt stehen schon andere.
Die bewerben sich und die haben auch die große Möglichkeit, was daraus zu machen. Ist ja viel gesagt worden, der Wahlkampf sei so langweilig. Das wäre natürlich echt gemein, wenn dieses Duell dann ähnlich langweilig gestaltet würde. Daran haben wir einen Anteil, ja, aber den weitaus größeren auch allein zeittechnisch, wenn die beiden haben.
Im Vorfeld dieses Duells wurde über einen Namen noch mehr diskutiert als über die Kanzlerin und ihren Herausforderer, ProSieben-Entertainer Stefan Raab. Der wird am Sonntag auf der Bühne stehen, weil ihn der ehemalige Kanzlerkandidat der Union, Edmund Stoiber, ins Gespräch gebracht hatte, was zugleich den Unmut von Peer Steinbrück nach sich zog. Der SPD-Kanzlerkandidat wollte sich schlicht nicht von Raab befragen lassen. Der nimmt's heute gelassen, sauer ist er nicht.
Nö, das ist ja eigentlich der Grund dafür, dass ich heute hier stehe. Insofern hat er es ja auch möglich gemacht. Ich bedanke mich dafür.
Raabs große Klappe hatte viele gestört. Ob das Duell denn am Ende eine Showveranstaltung von Raab werde, unkten die Bedenkenträger. Der Entertainer jedenfalls versprach, sich zu benehmen und außerdem trete er ja auch in einem Team auf. Die vier wirkten im Vorfeld ganz entspannt. Man versteht sich, zumindest auf professioneller Ebene. Anne Will fragt gemeinsam mit Stefan Raab, Peter Klöppel von RTL gemeinsam mit Maybrit Illner. Und alle versichern, wir kommen klar.
Wir haben jetzt aber uns auch schon ein paar Mal getroffen und dabei festgestellt, dass das ausgesprochen sportlich und sehr entspannt und kollegial war und wir uns über die wichtigsten Dinge auch innerhalb von einer halben Stunde verständigen konnten, weil ja ehrlich gesagt auch nicht kriegsentscheidend ist, wie wir uns fühlen. Die vier Moderatoren bewerben sich da gerade nicht, sondern es geht um die beiden Herausforderer für die Kanzlerschaft des Jahres 2013.
Alle vier müssen darauf achten, die Redezeiten einzuhalten. Am Ende des Duells soll der Unterschied zwischen Angela Merkel und Peer Steinbrück weniger als 60 Sekunden betragen. Peter Klöppel und seine Kollegen müssen also nicht nur ihre Fragen, sondern auch die Uhr im Blick haben. Apropos Blick. Die Tische von Merkel und Steinbrück sind nach vorne zu den Moderatoren gerichtet. Anschauen direkt gegenüber können sich die beiden nicht. Doch, meint Klöppel.
Das können Sie natürlich, indem Sie durch eine leichte Drehung in der Hüfte oder auf den Füßen von etwa
10 bis 15 Grad sich dem Gegenüber zuwenden.
Über die Themen schweigen sich die Moderatoren aus. Natürlich sei längst abgesprochen, zu welchen Komplexen sie die beiden befragen werden. Man wolle es aber der Öffentlichkeit nicht verraten. Und außerdem, und da kommt wieder der Spaßvogel Raab durch, sollen die Leute gefälligst einschalten.
Man strahlt es auf allen Sendern aus, kommt eigentlich keiner dran vorbei. Also wer diese Sendung nicht sehen will, muss dann wohl oder übel Sat.1 gucken.
Ja. Anita Fünfinger berichtete. Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, DOSB, Thomas Bach, gerät vor der wichtigsten Wahl seines Lebens immer stärker unter Druck. Der 59-Jährige, der am 10. September in Buenos Aires erster deutscher Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, IOC, werden will, wird verstärkt mit Kritik an seinen vielfältigen wirtschaftlichen Engagements konfrontiert. So berichtete das ARD-Fernsehmagazin Monitor gestern Abend über zweifelhafte geschäftliche Verbindungen des IOC-Präsidentschaftskandidaten in den arabischen Raum. Jonas Rehse berichtet.
Scheich Ahmed Al-Sabah aus Kuwait ist ein mächtiger Mann im Weltsport. Chef der Vereinigung aller nationalen olympischen Komitees seit über 20 Jahren im IOC. Wen er protegiert, der gewinnt Wahlen. Auch für die IOC-Präsidentschaftswahl in anderthalb Wochen hat sich der Königsmacher offenbar festgelegt, und zwar schon vor über einem Jahrzehnt. Das gab er jetzt erstmals gegenüber dem ARD-Magazin Monitor öffentlich zu.
Wir werden an unserer Vision, unserem Fahrplan festhalten und wir haben eine Verabredung. Seit 12 Jahren. Daher werde ich offen sein, ich bin Unterstützer von Thomas Bach. Ich bin dafür, dass Dr. Bach der nächste Präsident wird.
Was heißt das konkret? Heißt das, andere Mitglieder zu überzeugen, für ihn zu stimmen?
Ich mache alles, was helfen kann.
Was heißt das?
Warten Sie ab, bis September.
Öffentliche Parteinahme für einen Kandidaten. Nach den Regeln des IOC-Ethikcodes ist das klar verboten. Die Worte des Scheichs damit ein Fall für die Ethikkommission der Ringeorganisation. Doch auch eine andere Verbindung Bachs in den arabischen Raum ist zwielichtig. Der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes ist gleichzeitig Präsident der GORFA, ein Verein zur Förderung der arabisch-deutschen Handelsbeziehungen, der unter anderem den Warenimport der arabischen Staaten vorbereitet, die sogenannte Legalisierung. Nur was vorher von der GORFA als legal gekennzeichnet wird, darf importiert werden. Illegal ist zum Beispiel, was aus Israel kommt. So steht im Wirtschaftshandbuch der GORFA für Saudi-Arabien. Verboten ist die Einfuhr von Waren aus Israel. Das Vorwort des Buchs stammt von Thomas Bach. Heikel findet das Reinhold Robbe, SPD-Politiker und Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft.
Herr Bach muss sich schon gewisse Fragen gefallen lassen, wie er seine neutrale Position auch als einer der führenden Sportfunktionäre in der Bundesrepublik Deutschland vereinbaren will mit der Praxis, die gegen Israel von der GORFA betrieben wird.
Thomas Bach wollte sich zu den Vorwürfen selbst offenbar nicht äußern. Alle Anfragen habe der IOC-Präsidentschaftskandidat unbeantwortet gelassen, so die Monitor-Redakteure.
Jonas Rehse berichtete. Und auch ganz aktuelle Sportereignisse haben wir im Echo des Tages. Im Studio ist Ingmar Dänecke.
Und es geht auch los mit ein bisschen Sportpolitik. Der Deutsche Fußballbund hat nämlich entschieden, München ist die Bewerberstadt für die EM 2020, die ja in ganz Europa stattfindet. Einzelheiten von Christian Adolf.
Der DFB hat sich die Entscheidung offenbar nicht leicht gemacht. Erst 2 Stunden später als angedacht gab Präsident Wolfgang Niersbach die Entscheidung pro München bekannt. Der DFB sei zuversichtlich, mit München auch den Zuschlag für ein Paket der EM 2020 zu erhalten, so Niersbach, der aber auch betonte, dass Berlin ein wichtiger Fußballstandort bleibe. 2015 findet dort nämlich das Champions-League-Finale statt. Mit München bewirbt sich der DFB 2020 für beide Veranstaltungspakete, zum einen für 3 Gruppenspiele plus ein Viertelfinale, zum anderen für die beiden Halbfinals und das Finale. Geht Istanbul bei der Olympia-Bewerbung Mitte September leer aus, wird der DFB die Bewerbung des Finalpakets zugunsten der Türkei zurückziehen.
Und wir bleiben europäisch. Es gibt ein ganz interessantes Spiel heute Abend. Im Supercup-Treffen der Champions-League-Sieger Bayern München und der Europa-League-Gewinner FC Chelsea aufeinander. Gibt es erstmals einen deutschen Sieger? Aus Prag, Taufik Khalil.
Bayern München gegen den FC Chelsea, Finale, die zweite. Gerade mal 15 Monate liegt die schmerzhafte Niederlage der Bayern gegen die Blauen von der Insel im Finale der Homme nun zurück. Doch scheinbar haben die Vereinspsychologen bei den Bayern um Arjen Robben in Sachen Schmerzverarbeitung ganze Arbeit geleistet. An Rache denkt beim Trippelsieger derzeit niemand.
Nein, ich glaube nicht. Ich meine, das ist auch Fußball und finde, das gehört auch dazu. Ich meine, das, was da passiert ist vor einem Jahr, ich meine, das kann man nicht mehr ändern. Und das ist halt so. Und das ist wieder ein neuer Titel. Und natürlich sind wir hungrig und wollen wir das Spiel gewinnen. Und so werden wir auch auftreten.
Und sollten die Bayern gewinnen, dann wäre es ein Titel mit Geschichte. Denn noch nie hat eine deutsche Mannschaft den Supercup am Ende des Abends dann auch in den Nachthimmel halten dürfen.
Die Partie in Prag beginnt um 20.45 Uhr. Ein Leckerbissen, sicherlich auch für Bundestrainer Joachim Löw, der heute den Kader für die kommenden WM-Qualifikationsspiele bekannt gegeben hat. Wieder dabei sind die Bayern-Profis Bastian Schweinsteiger und Mario Götze.
Das war der Sport im Echo des Tages mit Ingmar Dänecke. Und das war das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Bernd Musch-Borowska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.